Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt tatsächlich noch Orte auf dieser Welt, für die noch kein globales Regelwerk erstellt wurde, und zwar nicht wenige. Die Vereinten Nationen verhandeln seit gestern in New York weiter über einen globalen Vertrag für immerhin die Hälfte der Erdoberfläche, die Ozeane, nämlich außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer. Der Schauspieler Xavier Bardem hielt die Eröffnungsrede und lobte dabei Greta Thunberg, haben Sie vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Warum es im neuen Vertrag gehen soll, das soll uns Sebastian Unger erklären, Biologe und Politikwissenschaftler beim Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Herr Unger, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
Die nachhaltige Entwicklung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen, das ist eines der Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030. Wird es also ein reines Schutzabkommen, vergleichbar dem Naturschutz?
Ja, also Sie haben ja in Ihrer Einleitung schon sehr richtig gesagt, dass wir hier erstmal über eine gewaltige Fläche sprechen. Es ist gut etwa die Hälfte der Erdoberfläche, in denen bisher Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt so nicht möglich sind. Also beispielsweise die Einrichtung von Meeresschutzgebieten. Und es ist nicht nur eine große Fläche in Bezug auf unseren Planeten, sondern es geht also auch in die Tiefe. Man kann etwa sagen, dass fast 97% allen belebbaren Raumes in den Gebieten der Hohen See ist. Also wir müssen hier dringend ein solches Schutzabkommen verabschieden. Und das steht auch sehr stark im Vordergrund bei den Verhandlungen. Also es geht darum, in diesen Regionen Meeresschutzgebiete einzurichten. Das Ziel ist, etwa 30%, möglichst mehr, dieser Meeresflächen in Meeresschutzgebieten auszuweisen. Aber es muss dann natürlich auch in den restlichen 70% um eine nachhaltige Bewirtschaftung gehen.
Bewirtschaftung heißt, man redet also auch darüber, was von wem, wo, wie stark abgebaut und ausgebeutet werden darf.
Das ist sehr richtig. Diese Gebiete lagen bis vor noch wenigen Jahren sehr weit entfernt von den Küsten und damit auch entfernt von wirtschaftlichen Nutzungsinteressen. Doch mittlerweile nehmen auch selbst in den entlegensten Räumen dieser Hohen See die Nutzung zu. Wir haben sehr starke Fischereinutzung. Es gibt aber jetzt auch neue Bestrebungen, beispielsweise diese Tiefseegebiete durch den Bergbau, durch den Tiefseebergbau zu erschließen. Darüber hinaus kommen eine ganze Reihe von anderen Nutzungen oder Einflussfaktoren. Wir haben sehr starke, selbst in den tiefsten Gebieten haben wir Vermüllung durch Plastikmüll, durch Mikroplastik. Die Effekte des Klimawandels haben sehr, sehr starken Einfluss auf auch die Gebiete der Hohen und der Tiefen See und führen dort zu starken Ökosystemveränderungen. Das heißt, Schutzmaßnahmen in diesen Gebieten sind sehr, sehr wichtig, um diese Gebiete auch stabiler oder resilienter zu machen, wie wir in der Wissenschaft sagen.
Lassen Sie uns noch kurz bei der Ausbeutung des Meeresbodens bleiben. Geht es da vor allem um Öl- und Gasvorkommen oder was wird dort geregelt?
Genau. Öl und Gas ist eigentlich in der Regel eher auf den Kontinentalhängen zu finden, also das in den Gebieten, die dicht an den Küsten sind. Hier gehen jetzt die Blicke auf sogenannte mineralische Ressourcen. Das sind zum Beispiel Manganknollen, das sind so etwa kartoffelgroße, faustgroße Verbindungen verschiedener Metalle, die auf dem Meeresboden liegen. Und diese Manganknollen enthalten verschiedene wichtige Metalle, Kupfer, Nickel, Kobalt, zum Teil auch seltene Erden, die wir jetzt eben auch brauchen für Entwicklung in der Technologieentwicklung.
Dann wird also mit dem Abkommen auch der Tiefseebergbau geregelt?
Mit dem Schutzabkommen, über das wir gerade sprachen, wird der Tiefseebergbau nicht geregelt. Dafür gibt es einen eigenen Verhandlungsstrang, ein ganz eigenes Abkommen, eine eigene Organisation mit dem Sitz auf Jamaika in Kingston, nationale Seebodenbehörde. Und dort wird, und das ist etwas Besonderes und eigentlich etwas Absurdes in der internationalen Meerespolitik, dort wird vollkommen parallel und unabhängig von diesem Abkommen zum Schutz der Hohen See, wird auch gleichzeitig über ein Regelwerk zur Ausbeutung der mineralischen Ressourcen verhandelt. Man kann sich vorstellen, dass der Abbau dieser mineralischen Ressourcen zum Teil auch größere Auswirkungen haben wird und ist damit auch zu rechnen, dass Biodiversität aussterben wird oder Artenvielfalt zurückgehen wird in diesen Tiefseegebieten. Insofern ist hier eigentlich ein ziemlicher Gegensatz vorhanden.
Darf ich vermuten, dass auch die Hochseefischerei ausgeklammert wird, weil die längst weltweit reguliert ist?
Die Hochseefischerei, haben Sie recht, wird auch über eigene Organisationen geregelt, aber es ist noch nicht klar, ob diese Nutzungen auch ausgeschlossen sind. Es gibt die Verhandlungen, die jetzt in New York weitergehen, haben zum Ziel, alle Nutzungsformen auch unter diesem Dach zusammenzuführen auf eine Art und Weise, die dann eine auch integrierte Betrachtung zulässt. Um das am Beispiel dieser Meeresschutzgebiete aufzuzeigen, es würde also reichlich wenig helfen, wenn wir dort Meeresschutzgebiete ausweisen und die dann nicht verwalten können, managen können. Also in diesen Gebieten beispielsweise die Fischerei oder der Tiefseebergbau nach wie vor möglich wäre. Das heißt, eines der ganz, ganz dringenden und herausragenden Ziele für dieses neue Abkommen wird sein, erstmals auch eine solche Zusammenführung der unterschiedlichen Nutzungsformen zu ermöglichen und dann auch diese Nutzung in den Gebieten auszuschließen.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit diesem Vertrag und wie realistisch sind die?
Also wir verbinden große Hoffnungen damit. Man muss auch noch mal zurückdenken, dass fast 10 Jahre darüber nachgedacht wurde und verhandelt wurde bei den Vereinten Nationen, ob es ein solches Abkommen überhaupt geben muss. Und dann haben sich die Vertragsstaaten, also die UN-Staaten im Konsens darauf verständigt, dass man ein rechtlich verbindliches Abkommen zum Schutz der Hohen See schaffen möchte. Da haben wirklich alle UN-Staaten zugestimmt. Und das ist in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes, wo ja die Zusammenarbeit und der Multilateralismus eher auf dem Rückweg begriffen ist. Und hier auf der Hohen See haben wir wirklich die Chance, noch einmal nachzudenken, wie wir mit diesen Gebieten, die wirklich jenseits nationaler Souveränität, also es sind Gebiete, die gehören niemandem oder im Umkehrschluss, sie gehören uns allen. Und so steht es auch im Seerechtsübereinkommen festgeschrieben, dass diese unter anderem die mineralischen Ressourcen der Hohen See das gemeinsame Erbe der Menschheit sind. Insofern stehen die Staaten auch in der Pflicht, dies in unserem gemeinsamen Interesse zu verwalten.
Die Vereinten Nationen in New York verhandeln seit gestern weiter über einen globalen Vertrag für die Hochsee außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer. Wir sprachen darüber mit dem Biologen und Politikwissenschaftler Sebastian Unger vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.